Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Podcasts der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Mobilitätsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant der Produzent dieses Podcasts. Und mit mir gemeinsam hier ist wie immer mein Co-Host Stefan Schierschwitz, das ist der Vorsitzende des Mobility Allstars e.V. Moin, Stefan.
Moin, Tobias, genau, so ist es.
Worum geht es in so einem Podcast, Stefan?
Da geht es um die Mobilitätswende. Ein großer, mächtiger Begriff, den wir auch im Rahmen des Gesprächs nochmal filetieren. Wir laden uns Persönlichkeiten aus der Mobilität ein, die im Kontext der Mobilitätswende Dinge bewirken und aktiv sind, so auch heute. Unser Gast ist Christine Wenzel. Hallo Christine. Und wer Christine ist und was sie beruflich so macht, das darf sie uns jetzt gleich selber erzählen, weil wie immer gibt es den 60-Sekunden-Countdown und Christine, du darfst unserem Publikum dich selbst mal vorstellen.
Hallihallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Christine Wenzel, ich verantworte bei der Firma Dott, ehemals Tier, den Bereich Regulierung, Politik im Dachraum, also im deutschsprachigen Raum insbesondere. Wer ist Dott? Wir machen Mikromobilität, geteilte E-Scooter und geteilte E-Fahrräder für die urbane Mobilität, aber da können wir auch gleich noch drüber sprechen, durchaus auch nicht nur urban. Das heißt, das Potenzial für diese Mobilitätsart ist sehr, sehr viel weiter, als das häufig angenommen wird. Ich bin jetzt seit 5 Jahren bei Tier, also jetzt Dott. Wir müssen uns noch an den neuen Namen gewöhnen. Wir haben uns gerade umbenannt vor einem halben Jahr, deswegen ist das der neue Name. Und ich habe ein Team von Kollegen. Wir sind insgesamt in über 100 Städten in Deutschland. Also da ist mehr los, als man das so denkt auf den ersten Blick.
Wunderbar. Du hast es 3 Sekunden geschenkt.
Genau, Christine, du bist für die Dachregion zuständig. Das passt ganz gut zu den Allstars, weil wir adressieren auch die deutschsprachige Mobilitätsgemeinde in der Dachregion und haben ja auch in allen Ländern, allen 3 Ländern, Deutschland, Österreich und Schweiz, sind wir da vertreten. Also von daher freue ich mich sehr, dass es auch zu dir ganz gut matcht. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, fragen wir immer nach den 3 Assoziationen zur Mobilitätswende. Natürlich so auch in deinem Fall, Christine. Was fällt dir denn bei dem Begriff ein?
Mobilitätswende muss, glaube ich, als allererstes an die Menschen denken. Das kommt zu kurz, weil wir furchtbar viel von Fahrzeugen reden. Also Menschen ganz oben. Bezahlbarkeit und Finanzierung ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, damit Mobilitätswende gelingen kann. Und Infrastruktur ist natürlich immer der ganz wichtige Hebel, damit die Mobilitätswende auch gelingen kann.
Mensch, Bezahlbarkeit, Infrastruktur, das merken wir uns mal. Parken's für einen Moment und steigen mal direkt ins Gespräch ein. Erste Frage, Tobias, kommt von dir, oder?
Ja, also ich würde gerne erstmal mit so einem etwas generelleren Blick einsteigen. E-Scooter, ne? Das ist so bei mir hängen geblieben, das ist vielleicht ein etwas zu enger Begriff mittlerweile für euch, aber mich würde interessieren, wo steht dieser Markt überhaupt gerade? Also es ist ja viel im Gerede, es gibt Konsolidierung, wie man auch bei euch sehen kann, ihr habt gerade einen Merger gemacht. Es hieß ja auch immer, es gibt viel zu viele Anbieter, es gibt Fragen, ob das Geschäftsmodell überhaupt profitabel zu betreiben ist. Nimm uns da doch mal ein bisschen mit rein, wo steht der Markt aktuell?
Definitiv sehr dynamisch, das hast du gut auf den Punkt gebracht. Man muss ja sagen, dass Mobilität super behäbig ist. Ja, das hat auch viel mit Psychologie zu tun, die Dinge, an die wir uns gewöhnen und die im Zweifelsfall schon immer so waren. Der E-Scooter ist erst 6 Jahre auf dem Markt. Also das ist einfach immer noch so jung und mir haben auch Verkehrspsychologen gesagt, dass allein, dass der Typus dieses Fahrzeuges noch so ungewohnt ist, allein das führt schon zu Irritationen. Obwohl der mitunter vielleicht total richtig geparkt ist, soll vorkommen. Aber dass Leute sich einfach daran stören, weil ne, wir kennen das Fahrrad seit 150 Jahren, das Auto seit 100 Jahren. Und da steht auf einmal so ein Fahrzeug, was man nicht kennt. Das ist schon ein bisschen, also im Bewusstsein ist es immer noch ein sehr junges Fahrzeug. Wenn wir jetzt konkret auch auf die Leihfahrzeuge gucken, das muss man ja auch nochmal differenzieren, der Privatgebrauch von E-Scootern und auch der Leihgebrauch, von dem wir jetzt hier in erster Linie auch sprechen. Ja, es gibt viele Anbieter, große wie kleine, aber im Laufe der Jahre haben sich da schon unterschiedliche Reifegrade rausgebildet. So würde ich das mal nennen. Und da ist es fast egal, ob wir von E-Bikes oder Pedalfahrrädern oder von E-Scootern sprechen. Wir versuchen im Unternehmen auch immer so von der Mikromobilitätsbrille ganzheitlich zu sprechen. Also das ist eigentlich rein platztechnisch und fahrzeugtechnisch nicht so ein Unterschied, ob ich jetzt mir sozusagen das eine oder das andere Fahrzeug angucke. Es hat zwei Räder und einen Lenker. Und das finde ich ist auch wichtig, so um Narrativ ein bisschen anders zu begucken. Dass man einfach von Mikromobilität ganzheitlich spricht, auch wenn das Wort noch ein bisschen sehr, sehr sperrig ist und vielleicht nicht so etabliert. Die Anbieterlandschaft, die hat sich definitiv auch konsolidiert, wie zum Beispiel mit der Fusion von Teardot. Gibt es auch andere Super Pedestrian und andere Anbieter, die es gar nicht mehr gibt oder die dann wiederkommen oder neue, die sich dann ausgründen. Also da ist ganz viel Dynamik. Das, was natürlich den Markt und das Feld und den Sektor als solches am besten steuern könnte, und zwar auch geordnet steuern könnte, ist gute Regulierung. Und da könnten wir jetzt allein die ganze Stunde über gute Regulierung für Mikromobilität verbringen. Und vielleicht machen wir das ja auch, wer weiß. Aber je nachdem, wie natürlich die einzelnen Kommunen und Städte diese Art der Mobilität integrieren, bewusst. Ja, tolerieren wir das nur? Wollen wir es am liebsten raushaben? Oder nehme ich das an als erweiterten ÖPNV oder Dienstleistung einfach für meine Bürgerinnen und Bürger vor Ort? Daran unterscheidet sich, wie das vor Ort funktioniert und ob du eben 6, 7, 8, 9 Anbieter vor Ort hast, was natürlich wenig sinnvoll ist, oder ob man sich in verschiedenen Auswahlverfahren zum Beispiel 2 oder 3 aussucht, nach qualitativen Kriterien, mit denen ich als Stadt oder als ÖPNV vor Ort sozusagen mein Ökosystem orchestriere. Das ist ein ganz wichtiger qualitativer Unterschied. Und Einzelne machen das auch schon, ja.
Das heißt, ihr seht euch wahrscheinlich dann als qualitativ hochwertigen Anbieter, der da auch viele Voraussetzungen von Kommunen erfüllen kann. Und wenn es dann ein Verfahren gibt, das da Fokus drauf hat und nicht einfach nur zulässt, sondern auch wirklich Kriterien aufstellt, dann seid ihr da wahrscheinlich ganz gut dabei.
Das würde ich jetzt mal ganz steil behaupten, natürlich. Ja, das wird sich ja dann in dem Auswahlverfahren auch zeigen. Also wir hatten beispielsweise ein Auswahlverfahren in Deutschland, da wurde dann gelost. Das ist für mich nicht ein qualitatives Verfahren. Also,
das ist aber auch mal spannend. Also es erhöht die Spannung, finde ich, so ein bisschen.
Also
kann passieren.
Wir waren auf der glücklichen Seite, aber das ist natürlich nicht ein qualitatives Verfahren. Also da ist schon wünschenswert, da gibt es einfach Nachholbedarf. Ich glaube, viele Städte sind das einfach nicht gewohnt. Wie schreibe ich Mikromobilität oder E-Scooter konkret auch aus? Die kennen das natürlich vom Public Bike Sharing, das jetzt seit 20 Jahren so etabliert ist. Aber das ist noch so ein strange animal, wo einfach unklar ist, was kann ich da, wie kann ich das integrieren, was kann ich da an Anforderungen machen. Nichtsdestotrotz gibt es ganz viele Lizenzvereinbarungen, MOUs, öffentliche Verträge, wo man durchaus mittlerweile auch schon drauf aufbauen kann. Das heißt, wir würden uns schon in den Städten, mindestens in denen es mehr als 3 oder 4 Anbieter gibt, Ausschreibung wünschen, einfach damit das verdaulich ist für die Stadt. Sonst führt das einfach zu unerwünschten Ausläufern, an denen keiner ein Interesse haben kann.
Wie viele relevante Anbieter gibt es mittlerweile und wie viele waren das mal? Kommen auch immer wieder neue noch zu? Also ist das Ding jetzt langsam mal durch so, und darf es sich mal so ein bisschen setzen? Oder?
Das wär schön, aber wir haben ja auch nicht Angst vor Wettbewerb. Ich würde schon sagen, dass sich das im deutschen Markt haben sich eigentlich die 4 großen etabliert, Lime, Voi, Bolt und Dot. Aber es gibt durchaus auch regionale, kleinere Anbieter, die sich dann vielleicht nur im Norden sozusagen bewerben oder da integrieren oder je nachdem, wo man so verortet ist. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Da gibt es immer mal wieder jemand, der eine flotte Geschäftsidee hat und sich einfach auch eine Flotte besorgt, im wahrsten Sinne.
Eine flotte Geschäftsidee.
Und die dann ausrollt. Also das kommt schon immer mal vor. Und da muss man einfach sozusagen ein geordnetes System haben vor Ort und dann ergibt sich das auch.
Wie ist denn die Aufteilung der Assets, also der Fahrzeugtypen zwischen E-Kick-Scootern und Fahrrädern? Ist das 50-50 in so einer Flotte wie bei euch? Oder?
Ich glaube tatsächlich, bei den allermeisten Anbietern, die Scooter und Bikes haben, ist es schon noch so 80% Scooter und 20% Bikes, weil tatsächlich das Fahrzeug, also das E-Bike ist leicht komplexer. Ja, da gibt es dann andere Wartungs- und Maintenance-Anforderungen. Ich glaube, von der Anwendung, von dem Geschäft vor Ort ist es super willkommen. Also eine tolle Ergänzung, es passt auch gut zusammen. Aber das sind dann rein betriebliche sozusagen Verteilungen. Im Moment ist es schon noch mehr Scooter. Aber ich glaube, das wird sich auch shiften, auch bei allen Anbietern.
Und vielleicht nochmal so ein bisschen Richtung Regulatorik gleich kommend. Begonnen hat ja alles, ich weiß nicht, du hast gemeint, vor 6 Jahren. Kurz vor Pandemie war das, glaube ich. Und dann waren die E-Kick-Scooter zumindest mal plötzlich da und sind da wild haben erstmal alles überflutet und dann wurde es wilder und jetzt haben in der Zwischenzeit ja Städte begonnen, das irgendwie aufzuräumen. Aber vom Mechanismus hat es, glaube ich, begonnen mit Free Floating. Also egal, es gibt ein Geschäftsgebiet und egal, wo ich da innerhalb dieses Gebiets stehe, ich kann jederzeit abstellen oder aufnehmen. Passt übrigens ganz gut zu diesem mehr Mensch, was du da auch gerade gesagt hast, weil so würde ich jetzt mal sagen, hat es jeder doch gern. So einfach und praktisch wie möglich. Also wie viel Mensch darf es noch sein und wie viel Regulatorik und Stadtbild soll es dann eher sein? Also wie hat sich das deiner Meinung nach verändert oder wie ist heute auch in eurem Geschäftsgebiet? Ne, ihr seid in 400 Städten, hast du, glaube ich, geschrieben.
Genau.
Von daher habt ihr ja einen immensen Einblick in ganz Europa, wie es da so abgeht.
Ich finde schon, dass es in Deutschland sich durchaus unterscheidet von den Kollegen in den anderen Ländern teilweise. Weil manchmal, wenn wir von Verkehrswende und Mobilitätspolitik sprechen, dann ist man ganz schnell bei verschiedenen Gesprächspartnern auf der industriepolitischen und wirtschaftspolitischen Ebene. Ja? Wenn man jetzt einen Privat-Pkw-Parkplatz umwidmet, dann ist das ja gleich ein Angriff auf die Wettbewerbsfähigkeit des Landes. So dieses, oh Gott, da sagt jemand was gegen das Auto. Nein, es geht ja eigentlich nur um eine Verteilung der Fläche. Und zu deiner Frage, natürlich ist Free-Floating das Komfortable, man will einen kurzen Weg haben. Ja, die Autos, die sollen ja auch am liebsten direkt vor der Haustür stehen mit einem Anspruch, obwohl es ja öffentlicher Raum ist. Wir haben von Anfang an seit Einführung dieses Geschäftsmodells dafür geworben, Flächen, Parkflächen an jeder Kreuzung, alle paar Meter, alle 100 Meter, wie auch immer, einzurichten. Ein unglaublich zäher Prozess, weil niemand irgendwelche Parkplätze zur Verfügung stellen wollte. Und damit ist es natürlich auf dem Gehweg. Der Gehweg ist super überladen mit ganz vielfacher Nutzung. Und das ist natürlich einfach ein Hindernis. Die Mischnutzung auf dem Gehweg für Zweiradparken, für Restaurants, für alles Mögliche, was da noch so stattfinden muss, ist nicht gut, ist auch nicht wünschenswert, ist auch unsererseits nicht wünschenswert. Aber solange man natürlich keine Parkflächen an irgendwelchen Kreuzungen bekommt, was ja im Übrigen auch die Verkehrssicherheit erhöht, ist das echt schwierig. Also wir sind teilweise dann auch ganz früh auf Städten zugegangen und haben gesagt, hey, wir schauen hier in unsere Daten. Hier und da ist ein Hotspot. Manche sind auch offensichtlich, wie zum Beispiel ein Bahnhof. Das ist natürlich klar. Lasst uns doch hier ein Viereck auf dem Boden zeichnen. Dann können wir das in der App integrieren. Die Leute wissen, wo sie parken können. Und so im besten Fall ist das natürlich alle 100 Meter, 50 Meter, was auch immer, verfügbar ist. Aber da tut sich wenig, es tut sich mehr inzwischen. Also Städte haben auch gesehen, zum Beispiel hier in Berlin mit Jelbi, die haben hervorragende Arbeit wirklich geleistet und haben dann in den Bezirken verhandelt. Und nachdem dann die ersten wirklich Parkplätze eingerichtet haben für Mikromobilität, haben die gesehen, was es für einen Effekt hat. Das ist natürlich, und das ist jetzt auch nicht Rocket Science, natürlich schafft das mehr Ordnung. Und die Nutzenden, die wollen ja nicht irgendwie blockieren und nerven und im Weg stehen. Aber wo sollen sie denn hin? Und niemand wird für einen Scooter jetzt irgendwie einen halben Kilometer laufen, um sich da ein Fahrzeug anzumieten. Das heißt, es muss die Verfügbarkeit sein, ja, die Flexibilität. Und natürlich muss der Gehweg geschützt werden. Und da sind wir die Ersten, die das auch ganz fett unterstreichen. Aber führ mal so eine Diskussion, dass du einen Pkw-Parkplatz haben willst, da ist Alarm.
Und das bedeutet da, also in Deutschland ist es eher, also läuft es eher auf Free-Floating hinaus, weil ihr die Flächen nicht ausgewiesen bekommt und im europäischen Ausland ist es anders? Also wie kannst du es nochmal klarer machen, wie sich das unterscheidet, Deutschland und der Rest?
Also es gibt durchaus Städte wie zum Beispiel Paris, aber auch Bordeaux und andere, die haben zum Beispiel nicht nur Scooterflächen eingerichtet, sondern die haben auch alle Fahrradstellflächen, da wo Fahrradinfrastruktur, Fahrradparkplätze, Bügel, was auch immer eingerichtet wurden, haben das auch mit für Scooterparken freigegeben. Also dass man einfach hier ist, Mikromobilitätsparken und alles mit zwei Rädern kann sich dann dazustellen. Why not? Also, ne? Genau, und dann ist es
ist
eben
ja
nicht,
so
also so
einen
ganz offiziellen Parkplatz umzuwidmen, das kann man günstig machen, man kann es aber auch teuer machen, wenn man dann auch irgendwie das Tiefbauamt braucht und dann brauchst du eine Spezialfarbe und noch Schild und was weiß ich und dann muss noch irgendwie das Grünflächenamt absegnen, ist ja auch alles richtig, aber manchmal ist es vielleicht auch so eine Low-Hanging-Fruit, dass man sagt, hey, wir haben schon x Fahrradparkflächen sowieso eingerichtet und hier sind die Fahrradbügel und die dürfen mitbenutzt werden. Im Übrigen haben wir die im besten Fall ja auch schon digitalisiert hinterlegt bei der Stadt, das heißt, ihr könnt die 1:1 übernehmen als virtuelle Parkflächen in eurer App, wunderbar. Also ist,
weil du gerade Paris erwähnt hast, ist Paris jetzt nicht diejenige, die Stadt, die die verbannt hat oder hat sich das jetzt schon wieder aufgelöst? Habe ich mir was Falsches gemerkt?
Nein, leider schon. Ich weiß nicht, ob es die ganze Stadt verbannt hat. Das ist tatsächlich noch der Stand der Dinge. Paris macht vieles richtig. An der Stelle haben wir andere Meinungen. Was mich an dem Prozess damals auch echt ein bisschen traurig gemacht hat, das war so ein Votum, wo 5% der Leute überhaupt nur wählen gegangen sind, vorher natürlich die ganzen so Hater mobilisiert haben. Also wir haben als Sektor, glaube ich, noch eine Herausforderung, die Nutzenden zu mobilisieren. So, da geht jetzt keiner los und macht ein Kreuz an der Wahlurne, weil Scooter schützen, ja. Das ist denen im Zweifelsfall egal, weil ich pendel zur Arbeit, ich benutze das, ich fahre los und dann vergesse ich es auch wieder. Ist auch total okay. Aber dass jemand aktiv losgeht an die Wahlurne, um das zu schützen. Das war noch zu früh in dem Prozess. Und insofern, wenn man ehrlich ist, war es eine sehr, 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 sehr kleine Anzahl von Leuten, die aber genug waren, um das Angebot zu killen. Also gut, es ist so, wie es ist, aber so furchtbar demokratisch ganz Paris hat abgewählt, war das jetzt auch nicht.
Also was ist eigentlich der Anwendungsfall? Also ihr, überwiegend habt ihr E-Kick-Scooter im Portfolio, weil so seid ihr auch gestartet. Und dann ergänzt das Fahrrad nur, aber wenn dich jetzt jemand fragt, ich kann doch alles mit dem Fahrrad machen, warum sollte ich überhaupt so einen Scooter nehmen? Was entgegnest du dem?
Super, soll er machen. Also lieben wir sehr alles, was im besten Fall nicht vier Räder und einen Auspuff hat, unterstützen wir sie. Wir sind Teil des Umweltverbundes und da gibt es einfach bestimmte Anwendungsfälle, in denen das sinnvoll ist und da gibt es natürlich andere, in denen es nicht sinnvoll ist. Also ich habe ja auch mein Privatfahrrad oder dann, unser Lasten-Sharing ist leider auch gestorben, das gibt es auch nicht mehr, leider. Aber man benutzt ja nicht nur eine Mobilität den ganzen Tag für alle Anwendungsfälle, sondern ich fahre halt irgendwo hin und dann muss ich aber eine Pendelstrecke machen, dann habe ich vielleicht dann irgendwie einen Leihscooter oder ein Leihfahrrad. Manchmal ist es Präferenz, manchmal ist es dann Verfügbarkeit, da steht halt gerade ein Rad oder ein Scooter oder eben auch das andere. Und das finde ich total legitim, dass Leute sich das rauspicken, was für sie in dem Moment gerade passt. Und das ist auch super. Das, womit ich Schwierigkeiten habe, ist, dass wir bestimmte Mobilitätsarten, ich brauche gar nicht im Plural sagen, sondern schlicht und ergreifend den Privat-Pkw, massiv subventionieren und privilegieren, noch in so vielerlei Hinsicht, sei das finanziell, sei das platzmäßig. Und das ist nicht richtig für alle anderen, die sich dann auf der restlichen Mini-Minimalfläche miteinander balgen. Und das sollte halt nicht sein, dass man sich dann die Konkurrenz auf dem Gehweg macht, weil wir wollen ja gar nicht auf dem Gehweg sein. Und das ist.
Ja, viel Spaß beim Aufbrechen der gelernten Realitäten, ne? Weil das ist es ja eben. Also ja. Es geht ja nicht darum, dass das für alle Zeiten so bleiben muss, aber Fakt ist ja, dass wir das alle ganz tief drin haben, ne? Und dass wir wirklich umlernen müssen als Gesamtgesellschaft. Und das ist gar nicht so einfach.
Also,
merkt man auch bei sich selbst.
Als ich mein Einstellungsgespräch hatte, hat mich damals der CEO gefragt, hast du eigentlich selber ein Auto? Und ich habe erst da wirklich zum ersten Mal in meinem Leben reflektiert, dass ich eigentlich noch nie ein Auto hatte. Ich fahre total gerne Carsharing, wann immer ich das mal brauche für irgendeinen Ausflug oder was auch immer. Oder Baumarkt, whatever. Aber ich habe noch nie eins besessen und auch nicht gebraucht. Natürlich komfortabel in der Stadt. Bei meiner Mama auf dem Thüringer Dorf bist du drauf angewiesen. Da musst du eins haben. Das verstehe ich auch total. Da kommst du nicht zum Arzt, wenn du irgendwelche Wege hast. Aber insofern ist das einfach wirklich Gewohnheitssache, Erziehungssache. Und das sind einfach so ein paar Entitlement, wie sagt man so schön auf Deutsch, ja, so Erwartungshaltung manchmal. Ja, aber ich muss doch den, kannst du dir das nicht vorstellen? Teilweise die Gespräche, die wir so führen, ja, da muss doch die, weiß ich nicht, die einarmige Krankenschwester mit 5 Kindern, die muss doch morgens um 3 vor der Tür einen Parkplatz haben. Da werden total absurde Szenarien gestrickt, die so einfach nicht der Standard Anwendungsfall sind. Also das ist so eine völlige Absurdität. Ich habe auch neulich mal von ein paar Monaten eine niederländische Delegation im Büro bei uns gehabt und ich habe die da mal gefragt, was denkt ihr denn, was wir so für Anwohnerparken in Berlin bezahlen? Die haben gesagt, ja, das müssen ja Minimum irgendwie 300, 400 Euro sein. Also bei so einer Stadt, ja, wäre ja fair. Wisst ihr es, was wir zahlen für ein Jahr?
60 oder so, ne? 20, irgendwie,
20,
also
20 im Jahr, oder? Ist doch eher.
20 für 2 Jahre.
Für 2 Jahre.
Und ganz ehrlich,
Stefan, auf nach Berlin.
Wir haben mehr Verwaltungskosten. Das heißt, wir zahlen zusätzlich als Steuerzahler, damit hier kostenlos in der Innenstadt geparkt werden kann. Es ist total absurd.
Ja. Wie, Wahnsinn.
Du hast es gerade so ein bisschen erwähnt, Kickscooter oder die Mikromobilität ist einfach auch eine Anschlussmobilität an ÖPNV und damit die Ergänzung im Umweltverbund. Und damit ist es auch unabhängig von, wie groß ist die Stadt eigentlich, weil so eine letzte Meile vom Bahnhof sonst wohin gibt es überall. Oder kann man da sagen, nee, also wir haben da so eine Matrix und eine Stadt kleiner als kommt für uns schon mal nicht in Frage?
Nee, grundsätzlich gar nicht. Also da gibt es keinen, also muss man sich immer vor Ort angucken. Und es hängt von vielen Faktoren ab, die wir auch mitunter gar nicht beeinflussen können. Geht los mit dem Radweg. Hast du vom Bahnhof einen Radweg oder hast du eine Straßenbeleuchtung oder hast du nur Hobelpiste und fährst im Dunkeln, dann ist es vermutlich kein Anwendungsfall für Shared Scooter. Wir haben aber zum Beispiel in Österreich auch so eine, es gibt so mehrere kleinere Gemeinden, die sich zusammen dafür interessiert haben. Das ist auch so ein bisschen touristisch im Sommer und die haben eine super Radinfrastruktur. Oh, also wirklich brillant. Und die, da funktioniert das total gut. Das ist so eine Art Sommer-Pop-up, wo wir die sozusagen versorgen und beliefern. Und dann flitzen die Leute da von einer Gemeinde zur nächsten, haben eine tolle Infrastruktur. Klappt wunderbar. Also da muss man immer gucken vor Ort, wie ist der Bedarf, wie ist auch der Wille der Stadt. Es gab auch neulich eine kleinere Stadt, da hat dann ein Stadtverordneter mich dann angeschrieben, so Mensch, was braucht's denn, damit ihr zu uns kommt? So, was ist denn nötig? Man muss ja auch immer im Hinterkopf behalten, das Angebot, was wir und auch die Wettbewerber machen, ist ja eigenwirtschaftlich. Und das ist auch total okay, das ist, finde ich, auch gut, weil es ist eine, in meinem Verständnis, eine positive gesellschaftliche, emissionsfreie, ja, Mobilitätsdienstleistung. Das ist auch okay, wenn die eigenwirtschaftlich erbracht wird. Aber man muss dann auch sozusagen das erlauben, weil alles, was zum Beispiel an, wir haben manchmal Städte mit wirklich völlig überzogenen Gebühren oder Anforderungen, das macht es teuer für die Kunden oder es macht das Angebot unmöglich. Und das muss man so ein bisschen auch im Hinterkopf behalten. Will ich alternative Mobilität, nämlich ÖPNV plus Shared Mobility, anbieten? Im Übrigen eine Shared Mobility, für die ich als Stadt und als Steuerzahler nichts zahle? Oder will ich nur irgendwie die Dinger weghaben? Also das ist so ein Mindset und es geht manchmal los mit einem SUV-liebhabenden Oberbürgermeister und dann kommst du nicht auf den grünen Zweig und dann wird es immer irgendwie, dann wird es immer ganz viele Gründe dagegen geben und dann gibt es eben auch andere Städte, die da Bock drauf haben und dann kann man sich zusammensetzen und gucken, hey, wie können wir das ermöglichen? Wir machen zum Beispiel.
Dieser alte Spruch, ne? Ich will, sucht Lösungen, ich will nicht, sucht Probleme. Ne? Also dann gibt es irgendwie immer Punkte, weswegen das leider hier bei uns jetzt mal nicht klappt. Ne?
Genau.
Und an sich geht es ja darum, Level Playing Field zu bekommen. Das steckt ja hinter dem ganzen Ding eigentlich. Ne? Wenn man sagt, Autos werden subventioniert, so wollt ihr ja gar nicht. Klar, wäre schön, aber einfach nur so gerechte Bedingungen wären doch ganz cool.
Also das, was ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr toll finde im Laufe der Jahre als Entwicklung, ist die Kooperation mit den ÖPNV-Verbänden. Ja, die großen wie die kleinen. Bei den größeren gibt es dann auch die Maßplattformen, die man dann integriert ist. Es gibt aber auch vor Ort gemeinsam Parkplatzentwicklungen. Dann macht man Schienenersatzverkehr. Also es ist wirklich so eine, im besten Sinne, so eine Orchestrierung des Mobilitätsökosystems. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige neue Rolle auch für manche ÖPNV-Anbieter, dass die sozusagen das erweiterte Angebot mit Steuern und Orchestrieren. Oder die kriegen dann Anfragen von irgendeinem Industriegebiet oder einem neuen Quartier, was sich entwickelt. Hey, wie könnt ihr uns anbinden? Und dann melden die sich mitunter bei uns und sagen so, hey, also wir bauen so schnell da keine U-Bahn hin oder eine Tram wird es einfach so schnell nicht geben. Können wir nicht zusammen auch ein Angebot machen, zum Beispiel für die Anbindung von irgendeinem neuen Quartier? Oder kommunale Wohnungsbaugenossenschaften, die sich dann melden. Wir haben festgestellt, die nächste Bushaltestelle ist, was weiß ich, wie viel, 100 Meter entfernt. Könnt ihr vielleicht auch ein Angebot machen? Nun ist das sicherlich nicht für jeden und für alle und zu jeder Tages- und Nachtzeit und zu jeder Jahreszeit. Aber es ist ein Teil des Puzzlestücks. Und das merke ich schon, dass das so eine, das hat so eine Etablierung. Das ist so eine Gewohnheit. Da kriegt man ganz unterschiedliche Anfragen, die wir vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht bekommen hätten.
Wie ist es beim ÖPNV? Also das ist aber immer, also die Mikromobilität ist trotzdem nochmal separat bepreist und ich muss die auch in einem eigenen Vorgang zahlen. Oder gibt es diese Fälle, ich habe einfach von A nach B eine Verbindung und dann fahre ich den ersten Teil mit dem Bus und den zweiten Teil mit dem Scooter?
Schön wäre es. Das wäre schön, das würden wir uns wünschen. Das ist noch Zukunftsmusik, aber was wir schon haben, ist eben zum Beispiel über die Maas-Plattform, dass man zumindest buchen kann, ja, über eine
Mobility,
App.
Mobility as a Service, ne, Maas, ja.
Genau,
ja.
Sorry, genau. Ja. Also das ist ein Hebel. Ein anderer ist, dass wir zum Beispiel ÖPNV-Abonnenten Rabatte anbieten, zum Beispiel auch für Universitäten oder auch für bestimmte Arbeitgeber, dass wir so Mitarbeiterrabatte machen, einfach um das auch mehr zu etablieren, ja. Und beim ÖPNV ist es auch so, dass wir verschiedenen, einzelne Verkehrsverbünde, das fängt jetzt gerade erst an, weil wir das neu entwickelt haben, dass wir denen einfach den Abonnenten Rabatte geben im Sinne von, ja, dann kann man das auch noch smoother zusammen benutzen. Ja, ich habe hier mein Abo-Ticket und dann steige ich halt drauf. Ja, du hast immer noch die einzelne Rechnung, aber das überkommen wir dann hoffentlich auch noch perspektivisch.
Wie tickt da eigentlich eine Stadt im Sinne der Messbarkeit? Also ist es einfach nur ein zusätzliches Angebot oder fangen die an zu rechnen, weil ich 200 Assets da im Raum habe, ist es mir gelungen, die ÖPNV-Nutzung zu steigern und das kann ich auch ablesen. Also gibt es solche Zusammenhänge und die sind wirklich so strategisch gesetzt?
Das ist schon so, da gibt es verschiedene Untersuchungen auch und Forschung, dass nachweislich Shared Mobility die Nutzung von ÖPNV erhöht. Ich sage dann immer, der gemeinsame Kuchen wird größer. Das ist dokumentiert. Es gibt aber viele Städte, die sich dafür gar nicht so wirklich interessieren, sondern die das Angebot dann eher auch mitunter und in Zeiten knapper öffentlicher Kassen als Einnahmequelle sehen. So, ne, dann kann ich jetzt nochmal die Gebühr erhöhen, dann kann ich hier nochmal eine Parkplatzmiete verlangen. Also da gibt es in manchen Städten wirklich absurde, so grenzwertige, so ein Appetit. Und das ist natürlich einfach kontraproduktiv für das Angebot, für die Bezahlbarkeit. Ja, mein zweiter Punkt in der Prio-Liste.
Aber weil die Stadt euch sozusagen mehr in Rechnung stellt, nicht jetzt die Stadt tritt gegenüber den Nutzern auf mit dem eigenen Tarifmodell.
Das gar nicht so sehr, sondern wirklich im Sinne von, das ist wie so ein Restauranttisch als Sondernutzung, musst du dann halt eine Summe X zahlen und die ist also bei uns relativ beliebig gesetzt. Es gibt manche Städte, die haben zum Beispiel eine Gebühr im Innenstadtbereich, was ja grundsätzlich okay ist. Nur müsste es halt auch eine faire Ratio dazu geben. Ja, was ist die Grundlage dafür? Der Platzbedarf ist übersichtlich, ne? Und warum kostet dann irgendwie der Scooter so und so viel? Und ein Auto für ein ganzen Jahr kostet halt 10 Euro. Also das sind manchmal sehr unverhältnismäßige Größenordnung, die so einfach sachlich für mich nicht nachvollziehbar sind und die es im Endeffekt dann teurer und unattraktiver für die Nutzenden machen, die lieber ins Auto steigen, was du halt für 10 Euro vor die Tür stellen kannst das ganze Jahr.
Woran liegt das? Ist das so diese ja oft zitierte oder oft genannte Autolobby? Also ist es wirklich diese Unfähigkeit, umzudenken? Weil eigentlich könnte eine Stadt ja auch sagen, cool, wir haben ein Verkehrsproblem, hier ist jemand, der kann das vielleicht helfen zu lösen. Wir schauen uns das zumindest mal an. Herzlich willkommen. Aber diese offenen Arme sind ja wohl eher selten und die Persistenz eher hoch, oder?
Ich fürchte, es ist schon auch politischer Wille. Also letztendlich haben ja fast alle Städte mittlerweile, die haben ihre Klimaschutzziele, ja, emissionsfreier Verkehr bis irgendwie 2030, Sicherheitsziele, Vision Zero. Ja, wir haben so viele wirklich mittlerweile monsterhohe Autos. Das ist, also meine Kinder fahren hier nicht Fahrrad auf der Straße vor der Tür. Aber allein es fehlt die Umsetzung. Ja. Warum? Weil, wie eingangs erwähnt, wenn du einen Pkw-Parkplatz umwidmest, wenn du eine Spur umwidmest als Radweg, es ist Alarm. Wir haben in manchen Städten, ja, da wird dann halt ein verkehrsberuhigter Poller aufgestellt, der wird dann illegal wieder abgebaut. Und dann geht's, also es ist wirklich, da geht's an das Selbstverständnis, an die Identität von manchen Leuten. Und das wollen die Städte nicht. Das will kein Bürgermeister. Ja, und dann hast du natürlich hier auf dem Papier dein Klimaschutzziel für den Verkehr und dann hast du auf der anderen Seite die Realitäten auf der Straße und du weißt eigentlich, was Verkehrssicherheit und Emissionsfreiheit beschaffen würde. Aber, und zu fehlt ja noch das Geld. Ja, das kostet ja dann auch doch einen Taler, so eine Straße umzubauen, umzuwidmen. Das ist eine ganze Vielfalt von Gründen.
Welche Stadt ist das Paradies für Sharing-Mobilität? Wer fällt dir da als Beispiel ein?
Paradies, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon einige Städte, die einiges richtig machen. Also die Münchner zum Beispiel gehen das sehr, sehr konstruktiv an. Man muss auch sagen, es sind vor allen Dingen auch größere Städte, die mittlerweile im Laufe der Jahre dedizierte Referate dazu eingerichtet haben. Da gibt es dann eben jetzt einen Mikromobilitätsbeauftragten, da gibt es jemanden, der Mobilität sozusagen orchestriert. Und in vielen kleineren Städten ist es eben, wenn du Glück hast, gibt es einen Fahrradbeauftragten, der das irgendwie mitmacht zu seinen 5 anderen Jobs oder es liegt im Ordnungsamt und da wird dann nur der Stempel drunter gesetzt. Also du hast gar nicht die Verwaltungskapazität in häufig kleineren Orten und in den größeren mittlerweile ist es auch Stuttgart zum Beispiel, auch in Berlin hast du dann dedizierte sozusagen Referate, die sich damit beschäftigen und die das dann auch strukturierter angehen, die das auch besser verstehen, weil sie sich mittlerweile, also muss ich auch Kompliment machen, sich super eingearbeitet haben. Hamburg natürlich auch super New Mobility unterwegs. Was auch dazu gehört, ist, dass die Städte im Laufe der Jahre eine Datenkompetenz auch aufgebaut haben. Am Anfang haben wir sozusagen von uns aus immer versucht, alle möglichen Datenpunkte und Sheets und PDFs und was weiß ich nicht alles irgendwie zu teilen, um ja auch Beweise, nenne ich das jetzt mal, zu liefern. Wo fahren die Leute hin? Wo wollen die eigentlich anmieten? So ein bisschen der Verwaltung auch die eigene Stadt zu erklären, was die Bürgerinnen und Bürger eigentlich, wo die hinwollen, wo man vielleicht einen Parkplatz einrichten kann, so ein bisschen diese Advisory-Rolle auch zu kommen. Und inzwischen ist dieses Data-Sharing super etabliert. Die lassen sich alle sozusagen, da gibt es API-Schnittstellen auch mit den Städten und dann gibt es nochmal andere Datenpunkte, die man miteinander teilt. Und die werden dann auch ausgewertet von den Städten. Und eben nicht nur, aber auch zu so Compliance-Aspekten, ja, ist jetzt irgendwie die Flottengröße überschritten, dann gibt es Ärger zu Recht oder sind irgendwelche anderen Dinge nicht erfüllt, aber eben auch, wie wird das angenommen, wo fahren die Leute hin? Also diese Art von Insights auch daraus zu nehmen, ich glaube, das hat geholfen, eine andere Sachlichkeit reinzubringen und da eine andere Kompetenz auch aufzubauen. Und das rechne ich Ihnen noch an, weil ich weiß, in den Verwaltungen, ja, das ist auch kein leichtes Brot, ja.
Und das hört sich fast so an, wie wenn, also einmal seid ihr in dem Markt, dann seid ihr da drin und geht es nur noch ums Optimieren des Angebots oder seid ihr damit konfrontiert, dass bei euch eine Lizenz, eine Konzession abläuft und dann müsst ihr raus aus der Stadt. Also das mal nicht das Paris-Beispiel, sondern geordnet, wenn du so möchtest. Wie läuft es für den Sharer wie ihr?
Also die allermeisten Städte in Deutschland haben eine Sondernutzung. Das heißt, wenn du sozusagen die Kriterien erfüllst, dann kannst du als Anbieter starten. Es gibt wenige, die ein Auswahlverfahren gemacht haben. Die haben sich dann, keine Ahnung, ihre 3 Anbieter ausgesucht. Und dann musst du natürlich alle 2 Jahre oder so, musst du dich wieder auf den Retender vorbereiten. Dann musst du zusehen, dass du auch weiter drin bleibst in der Stadt. Sonst ist das Spiel halt vorbei. Okay. Überall dort, wo Sondernutzung war, würde ich sagen, in den letzten 2 Jahren hat sich das einigermaßen stabilisiert und eingespielt. Dann waren das so die 2, 3, 4 großen Anbieter. Aber dadurch, dass gerade jetzt in diesem Jahr, in diesem Moment auch wieder immer mehr Anbieter kommen, führt es eben zu diesen Situationen, wie zum Beispiel jetzt in Frankfurt sind wir, glaube ich, 6 Anbieter. Das ist zu viel. So, und dann musst du sinnvolle, faire Auswahlverfahren schaffen, qualitative. Und da gibt es auch genug Punkte, an denen man sich unterscheiden kann. Und genau, dann würden wir immer ab einer bestimmten Anbieteranzahl, würden wir Ausschreibungen auch empfehlen, damit es ordentlich ablaufen kann, ja.
vielleicht jetzt mal am Beispiel des E-Kick-Scooters. Ihr habt euch da ja auch entwickelt. Also am Anfang waren es fest verbaute Akkus, keine Ahnung, dann Wechselakkus, dann haben die fürs Fahrrad gepasst und für den Scooter. Also da ist was passiert. Was gibt es denn noch für Dinge an so einem Fahrzeugtyp, die man besser machen kann?
Wenn du die Städte fragen würdest, die hätten gern einen automatischen Alkoholtest, eigenes Parksystem. Also da gibt es manchmal automatisches Erkennen von Gehwegfahrten. Also lauter Wünsche, wo wir sagen, okay, es ist ein Fahrzeug mit zwei Rädern und einem Lenker. Und ja, also es gibt auch so Alkoholtests, die kann man so in der App vorher machen. Ist das jetzt eine Garantie? Ich weiß es nicht. Und das ist dann manchmal eine Erwartungshaltung auf diesem E-Scooter. Ich würde das gerne mal im PKW sehen, ja, dass automatisch jeder, der in ein Auto steigt, irgendwie einen Alkoholtest macht. Das wäre doch irgendwie auch witzig. Oder also das ist
Level Playing Field, ne? Können wir gern für alle Mobilitätsarten machen, überhaupt kein Problem.
Also da gibt es dann manchmal schon auch so technologisch Vorstellungen.
App-basierte Themen,
genau.
Oder?
Also ja, oder auch, alle haben damit experimentiert, wie kann man jetzt zum Beispiel Tandem-Riding, ja, wenn zwei Leute auf dem Scooter stehen, ist ja verboten, wie kann man das verhindern? Und da gab es so unterschiedliche Gewichtssensorik und ich weiß nicht was. Ja, man tut, was man kann, aber im Endeffekt ist sozusagen für das Fahren auch des Fahrzeugs ist halt auch der Nutzer zuständig. Und das darf man auch nicht vergessen. Da gehört dann einfach eine vernünftige Verkehrskontrolle auch dazu. Es fahren ja auch nicht 6 Leute in einem Auto planmäßig. Und das ist einfach wirklich klassische Verkehrskontrolle. Ja. Wir können einen Beitrag leisten. Wir machen in den Apps auch unterschiedliche Nutzererziehung, Erinnerung an die Regeln, an die Hinweise, an den Fahrzeugen manchmal die Hinweise. Aber du kannst nicht sozusagen die Nutzer kontrollieren in dem Sinne. Die sind verantwortlich, wenn sie fahren. Sie nehmen am Straßenverkehr teil und sollen auch in die Verantwortung genommen werden. Das unterstützen wir.
Und seid ihr dann, also ist jetzt der Markt ausgereift? Also die Fahrzeuge sind jetzt robust, die haben jetzt wechselbaren Akku. Oder gibt es da noch große Innovationssprünge deiner Meinung nach? Vielleicht auch bezogen auf das Geschäftsmodell. Also auf was können wir uns noch freuen? In diesem jungen Markt, theoretisch müsste ja noch einiges unerforscht sein.
Kann man da die Konkurrenz irgendwie abhängen mit einer Neuerung oder ist das Ding also schon durch?
Das ist kontinuierlich in der Entwicklung. Also wir haben bei uns im Lager hier in Spandau haben wir so eine Galerie von dem allerersten Fahrzeug, was auf der Straße unterwegs war, bis sozusagen jetzt zum aktuellsten, neuesten Fahrzeug, was wir da haben. Das sind absolute Welten, ja. Also der erste war wirklich wie so ein Spielzeugroller fast schon. Und dann kannst du anhand dieser Galerie die verschiedenen Typen und Modelle, die angucken. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, immer zu gucken. Die sind zum Beispiel, also sowas wie klassisch Stoßdämpfer und Blinker und lauter Dinge, die noch gar nicht jetzt mit der neuen Elektrokleinstfahrzeugeverordnung werden die verpflichtend sein. Die haben aber alle Shared-Anbieter, haben die sowieso auch schon dran. Das Gewicht ist unter anderem auch deswegen wichtig, weil es eine andere Stabilität gibt. Ja, wo ist der Gewichtspunkt, dass dann eben im Trittbrett zum Beispiel mehr Gewicht ist. Und da gibt es lauter Features, an denen auch immer weiter gebastelt wird. Die GPS-Daten sind immer noch so ein bisschen inakkurat bei allen. Ja, die wollen gerne im Viereck parken, aber es klappt nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Da gibt es noch eine gewisse Diskrepanz. Und das wird immer mit jeder nächsten Entwicklungsreihe weiterentwickelt. Und das ist auch witzig. Also wir haben zum Beispiel hier im Berliner Hauptbüro haben wir auch so ein Lab, wo dann die Kollegen sich irgendwelche Prototypen zusammenbasteln und daran dann forschen und alles auseinandernehmen. Das ist einfach sowohl technisch für die Hardware als auch die Softwareseite. Und dann sitzen die da zusammen und da passiert schon einiges, ja. Und zur Frage, was kommt noch? Ich glaube, alles zwischen Pedalbike und Scooter, das kann alle möglichen Formen haben. Nochmal mit einem Sattel, da muss ich ja an die alten Mopeds denken. Ich glaube, Lime hat so ein Fahrzeug gehabt, wo man jetzt quasi wie so ein Scooter fährt, aber man hat eine Sitzfläche. Hm. Das ist ja auch so ähnlich, ich glaube, in die gleiche
Elektro-Kleinst- Bonanza-Bike-mäßig.
Ja, wirklich.
Für die Oldies hier im Publikum.
Genau. Also wirklich im Büro, meine Kollegen wussten gar nicht, was ich meine. Da habe ich mich dann auch alt gefühlt. Ich freue mich, dass ihr die Referenz
Das Lustige ist, wenn man sich auf KI Bilder generieren lässt von Scootern, ich musste das machen im Rahmen so einer Fortbildung, da hatten wir so einen fiktiven Scooter-Case, dann haben die ganz oft so einen Sattel dabei. So die KI, die flanscht den da gerne mal rauf. Vielleicht kann man sich da auch in der Produktentwicklung ein bisschen inspirieren lassen mal.
Aber ich kann ja auch sagen, warum, weil diese also Rollatoren-Scooter, also auch so diese älteren,
diese Rentner-Dinger.
Also für ältere, nicht die älteren Fahrzeuge, genau, diese Rentnerfahrzeuge, wo die dann eben sitzen und können aber damit fahren, das ist die gleiche Kategorie und die heißen auch manchmal Scooter.
Ja genau, damit, ich glaube auch, daran erinnert es auch ein wenig, kann man sagen.
Also ein Stadtvertreter hat uns mal gesagt, dass das Fahrrad hätte ja den viel besseren verkehrlichen Mehrwert für die Verkehrswende, weil es einen Korb dran hat. Also vielleicht hängen wir dann demnächst auch einen Korb an den Scooter, das war ein Argument. Ich habe
eine ganze Reihe an Gegenargumenten, da könnt ihr wirklich aus dem Vollen schöpfen.
Ich nenne jetzt nicht die Stadt, aber...
Der absurden Gegenargumente vielleicht mal rausbringen, da habt ihr vielleicht ein paar ganz schöne Dinge.
Am Ende werden solche Sachen im Zweifelsfall über diese Elektrofahrzeuge, Kleinstverordnung heißt ja dieses sperrige Ding, geregelt und die sind ja dann aus dem Verkehrsministerium kommend, nehme ich mal an. Wenn du Verkehrsministerin wärst, was würdest du denn direkt mal im Sinne der Sharing-Industrie und Mobilität neu oder anders machen? Gibt es da was?
Ich glaube, wo fängt man an?
Nur eine Sache, Moment.
Also Mittelverteilung für Radinfrastruktur wird permanent gekürzt und ohne eine sichere Radinfrastruktur hat Mikromobilität einfach schlechte Chancen oder es ist gefährlich, einfach zu fahren. Also niemand, egal ob ich auf dem Scooter oder auf dem Fahrrad stehe, mag das, wenn der LKW vorbei donnert. Das ist einfach das A und O, die Infrastruktur und natürlich eine faire Parkflächenverteilung. Ja. Das ist entscheidend, um die Gehwege zu schützen. Das ist einfach wichtig. Und solange da keine Aktivität erfolgt, sind wir als Anbieter immer diejenigen, ach, guck mal hier, Fahrzeug steht im Weg. Ja, blöd, finde ich auch nicht gut, aber dann lasst uns doch einen Meter links auf die Pkw-Parkflächen gehen. Die Berliner haben sich das irgendwann entschieden, die damalige Senatorin, und hat gesagt, ja, die Zweiräder, die können jetzt auch offiziell auf Pkw-Flächen stehen. Mit einem teuren Privatbike stellst du dich ja nicht einfach auf so einen Parkplatz, wo du nichts anschließen kannst. Wir haben das dann teilweise auch den Nutzern empfohlen, weil es ist ja besser als der Gehweg, aber der Effekt war so ein Anstieg an Vandalismus. Ich habe das teilweise dann auch selber einfach mal gemacht und habe mich ins Café nebenan gesetzt. Du kannst zugucken, wie irgendjemand ungeduldig schon 5-mal im Kreis fährt und natürlich verbringt der dann einen Scooter, der auf dem Pkw-Parkplatz ist, einfach den Schuck da in die Büsche und schiebt den zur Seite, damit natürlich der Pkw da stehen kann, ist ja klar. Ja, das haben wir ja richtig gesehen, so ein Anstieg an Vandalismus. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt. Oft, wenn dann Fahrzeuge irgendwo liegen, wo sie nicht liegen sollen, heißt das dann immer auch, guck mal hier, die Nutzer und alle so verantwortungslos. Man muss schon auch genau hingucken. Wir haben unheimlich viel Vandalismus. Da stehen dann die Fahrzeuge aufgereiht und dann kommt einer vorbei und denkt sich so, super, ist ja Domino. Schub sich das mal um. Oder ja, das ist einfach so ein Faktor, der gerne mal so ausgelassen wird, dass es nicht zwingend gibt. Auch Nutzer, die sich nicht benehmen, ist auch nicht gut. Aber es gibt eben auch einfach Dritte, die da Spaß dran haben, die von irgendeiner Brücke zu schmeißen.
Wenn wir dich noch einmal kurz als Verkehrsministerin betrachten, was mich nochmal interessieren würde, was ist der in deinen Augen dann der wichtigste Hebel, damit Menschen ihr Auto häufiger stehen lassen? Sollte man eher das Auto unattraktiv machen? Oder würdest du sagen, der Hebel ist, geht eher in die Richtung, dass man sagt, andere Angebote stärken? Und falls ja, wie?
Die Antwort ist relativ einfach und offensichtlich natürlich beides. Ja. Du musst verlässliche, bezahlbare und komfortable Alternativen haben. Und im Moment ist es einfach häufig günstiger und schneller, sich in den Pkw vor der Tür zu setzen, um in die Innenstadt zu fahren. Also die Alternativen müssen attraktiver sein. finanziell und auch komfortabel und verfügbar. Wenn ich morgens zur Tür rausgehe und mich so automatisch in mein Auto setze, genauso selbstverständlich müsste ich, so ich trinke meinen Kaffee und dann gehe ich zur Tür raus und ich weiß, da vorne ist ein Mobility Hub und da kann ich entweder ein Carsharing oder ein Scooter oder ein Fahrrad zur nächsten S-Bahn nehmen. Und genauso verlässlich und verfügbar muss das sein, zu einem attraktiven ökonomischen Angebot auch.
Da sind wir wieder beim Infrastrukturpunkt, den du eingangs erwähnt hast. Vielleicht noch eine Frage zu den Nutzungen. Also ist das jetzt Arbeitswege, Pendeln, weil das sind diese letzten Meilen? Ist es Tourismus? Ist es Freizeitverkehr oder von allem was?
All of the above. Hast du alles komplett dabei und auch immer mehr. Wir sehen das ja so, wir haben auch Pässe. Und an den Pässen kannst du sehen, das ist natürlich dann eher nicht ein Tourist, der irgendwie einen ganzen Monat irgendwo bleibt, sondern das sind dann eher die Pendler, die das machen. Wir sehen das zum Beispiel auch an diesen ÖPNV-Abo-Kooperationen, die wir haben, dass es sozusagen dann einen gewissen Pickup gibt von Pendlern. Das wird immer mehr. Ich glaube einfach, das ist schon viel etablierter, als es manche politischen Entscheidungsträger oder selbst Stadtverantwortlichen so sehen. Das ist durchaus auch ein sehr gemischtes Altersbild. Und die Anwendungsfälle sind ganz vielfältig. Also natürlich auch Touristen, aber durchaus mehr lokale Leute vor Ort, die das inzwischen nutzen. Und es ist ja auch so, wir haben zum Beispiel in großen Städten wie Hamburg und Berlin haben wir über 300 Quadratkilometer inzwischen abgedeckt. Das ist ja so in den Anfangsjahren war das ja nur so ein Innenstadtspaß für Touris. Das hat sich deutlich weiterentwickelt. Ich würde mal sagen, das ist so die nächste Schlaufe in so einem Reifegrad, dass es viel weiter auch draußen ist. Manchmal erwartet man das gar nicht irgendwo draußen. Aber das funktioniert. Das funktioniert, weil das so graduell organisch gewachsen ist. Und ich sag mal so, wir wären ja nicht da, wenn es nicht funktionieren würde. Ja, wir stellen ja da nicht tote Fahrzeuge hin, die nicht genutzt werden. Und dann muss der arme Kollege hinfahren, muss die wieder einsammeln.
Kein Geld zu verdienen. Ja.
Also das, genau, also eigenwirtschaftlich. Wir gehen ja nur dahin, wo es auch funktioniert. Die Leute sollen ja auch bezahlt werden. Und das klappt aber.
Du hast da eben an sich schon ganz gut die Tür aufgemacht für die in meinen Augen jetzt erstmal letzte reguläre Frage. Und zwar nach der Vision für die nächsten 5 Jahre. Also Ausweitung, also räumliche Ausweitung wahrscheinlich, mehr Fahrzeuge, andere Fahrzeugtypen, vielleicht ganz neue Geschäftsmodelle. Was, also mir ist schon klar, dass die in diesem, wie du ganz zu Beginn sagtest, äußerst dynamischen Markt Prognosen natürlich nicht ganz so einfach sind, aber trotzdem vielleicht auch nur deine ganz persönliche Meinung oder dein Bauchgefühl.
Ja, das ist schon inzwischen so ausgelutscht, aber dieses menschenzentriertes Stadtbild. Dass man einfach sich auch hält an das Papier, was man mal abgestimmt hat, die Ziele, die man verschriftlicht hat. Und dazu gehört dann eben ein vielfältiger Umweltverbund und Scooter und Bikes sind ein wichtiger Teil davon, ein Puzzleteil. Wir kriegen ganz oft auch die Frage, ersetzt das jetzt die Pkw? Ja, also ersetzen weiß ich nicht, aber die Attraktivität der Alternativen wird erhöht.
Aber jetzt eher auf euer Unternehmen bezogen. Also vielleicht auch so ein bisschen, was ist so ein bisschen in der Pipeline? Oder könnte mal ganz vielleicht irgendwann?
Mehr Städte. Also wir haben durchaus viele Anfragen, die wir im Moment einfach kapazitär noch nicht bedienen können. Fahrzeuge, ich glaube, alles mit 2 Rädern. Ich denke nicht, dass ihr bei dort 4 Räder sehen werdet. Da gibt es ja auch Kollegen in anderen Firmen, die haben durchaus auch Ride-Hailing und andere Angebote mit dabei. Das ist bei dort nicht in der Pipeline, sondern es ist alles rund um Zweirad-Innovation in allen Schattierungen mit E, vielleicht auch ohne E. Wir hatten ja schon mal Nextbike bei uns und haben sie dann wieder nicht mehr bei uns mittlerweile. Aber wer weiß, vielleicht kommt sowas nochmal. Je nach Kundenbedarf. Also da ist alle Flexibilität gegeben, ja.
Jo, dann würde ich sagen, wir sind tatsächlich am Ende. Eine letzte Frage gibt's auf jeden Fall noch. Die stellen wir immer zum Abschluss. In einem Jahr unterhalten wir uns wieder, Christine. Worüber werden wir dann schwerpunktmäßig sprechen, deiner Meinung nach?
Ui, das ist schwer. Hoffentlich nicht mehr über blockierte Gehwege. Ich fürchte, in einem Jahr haben wir es noch nicht alles gelöst. Über einen starken Umweltverbund. Das ist schwer zu fassen. Fehlt manchmal ein bisschen der Rückenwind im Land. So in einem Jahr Ich weiß nicht, ob sich da so viel tut. Ich fürchte, es werden die gleichen Themen sein, die wir heute haben.
Okay, das ist auch meine Frage.
Vielleicht die eine oder andere Infrastrukturerfolg im Sinne von, da ist jetzt nicht weniger Geld ins Spiel gekommen, sondern hier unsere Infrastrukturmilliarden sind
das
auch mal
ins eine
oder andere Fahrradschnellwegnetz oder sowas geflossen. Wir bedanken uns, Christine, für deinen Auftritt heute hier und für die Infos aus der Szene. Das war, glaube ich, das erste Mal, zumindest seit wir zwei, Tobias, das machen, dass wir auch mal Mikromobilität mit reingenommen haben.
Gab's schon mal vor deiner Zeit, Stefan.
Liegt aber schon lange zurück.
Ist schon ganz lange her.
Dass wir da auch mal wieder hier einen Schwerpunkt setzen konnten. Wir wünschen euch viel Erfolg. Das fand ich ganz interessant, dass du gesagt hast, eigentlich könntet ihr viel mehr, weil die Anfragen liegen auf dem Tisch. Das zeigt ja, dass auf jeden Fall Nachfrage an diesem Angebot herrscht und das ist ja ein gutes Signal. Von daher viel Erfolg und bis bald.
Danke euch für die Einladung.
Danke dir. So, Stefan, was ist hängen geblieben bei dir? Stichwort Mikromobilität, du hast es ja schon gesagt. Seit du mit mir den Podcast machst, 2 Jahre, glaube ich, ungefähr, vielleicht sogar länger, hatten wir das nicht. Wir hatten aber schon mal jemanden von Tier damals da. Aber trotzdem, was ist so deine Erkenntnis oder hast du ein Aha-Erlebnis gehabt?
Als ich die Frage gestellt hatte, große Stadt, kleine Stat und wo macht es überhaupt Sinn? Dabei die Antwort, du, kann überall sein. Und im Vorgespräch hat es uns auch erzählt, ich glaube, die kleinste Stadt war mal eine Stadt mit 20 Einwohnern. Am Ende hängt es ja von 20.000 Einwohner, sorry. Also am Ende hängt es davon ab, ist da jetzt eine Buckelpiste oder ist da ein schön asphaltierter Fahrradweg? Und, und diese Abhängigkeit zur Infrastruktur, die eigentlich dominierender ist als das Umfeld, das ist mir jetzt gerade mal klar geworden, weil sonst hätte ich gesagt, ne, klar, in so großen Metropolen macht es Sinn, aber auf dem Land eher nicht. Das fand ich nochmal ganz, 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 ganz gut. Und als sie erzählt hat, dass so die verschiedenen Evolutionsstufen der E-Kick-Scooter in ihrem Lager ausgewiesen sind, da habe ich vor meinem geistigen Auge nochmal so ein bisschen die letzten 6 Jahre, sind ja wirklich nur 6 Jahre, ja. Also wirklich nichts durchlaufen lassen. Ich finde schon, dass sich da viel getan hat. Auch die Tatsache, jetzt kommt der Blinker und dann gibt es die Verordnung dazu und am Ende ist das Ding halt einfach ein Fahrzeug, das im Straßenverkehr über den TÜV abgenommen ist und es gibt halt auch Dinge, die man machen muss und solche Späßchen, das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden und das finde ich gut, weil am Ende zeigt es, dass das nicht ein Hobby ist und irgendwie ein Wildwuchs, sondern dass sich da einfach auch Mechanismen und Sicherheit für den Nutzer daraus ergibt und das finde ich eine gute Entwicklung. Und vielleicht der letzte Punkt, dass das eigentlich noch viel mehr möglich wäre im Sinne Mikromobilität, aber am Ende muss man auch Prioritäten setzen und kann nicht jede Anfrage bedienen. Das fand ich einfach ein ganz schönes Signal für die Mobilitätswende, dass diese Mobilitätsform auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken ist und die wird sich weiter multiplizieren. Das ist so ein bisschen mein Fazit aus dem Gespräch. Was hast du? Du hast viel Richtung Geschäftsmodelle gefragt.
Ja, also crazy dynamischer Markt, ne? Also immer neue Player, Fusion, einer kommt, einer geht. Also Mikromobilität, da muss ich ja noch an diese chinesische Firma denken, die vor 10 Jahren, glaube ich, mit so wahnsinnig vielen Rädern den Markt überschwemmt hat und dann noch einmal wieder weg war und die Räder waren noch alle da. So, also wirklich auch so ein crazy, crazy Business teilweise. Ich frage mich bis heute ein bisschen, kann man damit eigentlich irgendwann auch mal Geld verdienen? So stelle ich mir echt hart vor. Aber gut, glauben ja viele dran, ne?
Ich glaube schon, dass es hart ist, aber ich glaube auch, dass ein Stück weit diese Paarung zum kommunalen Umfeld, also es muss einfach sein und dann gibt es da auch ein
Regulierung, ja. Super hartes Umfeld, also Respekt an Christine, den Job möchte ich nicht machen. Level Playing Field, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt nochmal, wo man sagt, ey, wir checken gar nicht, wie sehr wir das Auto, das individuelle Automobil mit Privilegien überhäufen, nach wie vor. Und wenn so ein Roller kommt, sagen wir, oh, da muss jetzt aber hier, also ne, so, das ist mit dem Alkotest ein gutes Beispiel, so, wieso muss so ein Roller auf einmal Alkotest eingebaut haben? Also es ist wirklich, wirklich echt wahnsinnig, wahnsinnig dynamisches Geschehen, schwieriges Geschehen auch. Aber irgendwie auch total spannend. Und ich bin jetzt kein Dauernutzer von E-Scootern, aber wenn es gemacht hat, also Laune macht es auf jeden Fall. Und eben ja für diese allerletzte Meile sehr gern.
Absolut, sehe ich genauso. So, wir sind am Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Like die Folge, kommentiert gerne und wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, Tobias.
Genau. Ihr dürft übrigens auch kein Mitglied werden bei den Mobility All-Stars. Auch das ist möglich. So vieles ist denkbar, um diesen Podcast und uns zu unterstützen. Wir freuen uns drüber. Bis zum nächsten Mal.
Jo, bis dann. Ciao.
Tschüss.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility All-Stars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.